ZDF heute. Militär und Macht. Die Analyse.
Hi, ich bin Philipp Wortmann. Schön, dass ihr reinhört. In der Ukraine wird weiter heftig gekämpft. Und auch wenn es entlang der Front derzeit keine großen Durchbrüche gibt, an mehreren Orten hat Russlands Armee aktuell offenbar wieder die Oberhand. Und es gibt Anzeichen für eine neue russische Offensive. Die sieht auch der Militärexperte Gustav Gressel vom European Council on Foreign Relations. Russland habe trotz Verlusten noch Material und Soldaten. Und Russland wolle den Sommer für Angriffe nutzen. Also Anzeichen für eine neue russische Offensive etwa im Nordosten der Ukraine bei Sumy oder im Süden bei Saporischschja. Wie sehr stehen die ukrainischen Truppen unter Druck und wo könnte die russische Armee in den nächsten Wochen verstärkt angreifen? Darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Und wenn ihr selbst eine Frage habt oder was loswerden wollt zum Thema, dann schaut donnerstags um 19.30 Uhr auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt's unser wöchentliches Ukraine-Update live, genauso wie in der ZDF-Heute-App. So, und jetzt rein in die Analyse von Gustav Gressel zur Lage an der Front und der Situation bei Sumy.
Ja, in Sumy ist es zurzeit noch ruhig, aber es gibt Einheiten des 44. Armeekorps auf der russischen Seite und die Gerüchte, dass es eben eine kleinere Offensive im Norden geben könnte, die gibt es schon relativ lange. Das Problem ist, diese Einheiten des 44. Armeekorps sind relativ wenige. Auch das 44. Armeekorps, das eigentlich sollte gegenüber der finnischen Grenze stehen, ist ein relativ neu aufgestellter Verband. Die Verbände sind alle neu, die sind wenig eingespielt. Die haben sich schon in der Offensive, in der zweiten Kharkiv-Offensive nicht sonderlich bewährt. Das heißt, die Frage ist, wie leistungsfähig sind sie? Aber das Zweite, was auf der russischen Seite passiert oder wo Kräfte zusammengezogen werden, das ist im Süden, nämlich an der Saporischschja Front. Mhm. Und die Vermutung auf der ukrainischen Seite liegt nahe, dass ein Angriff auf Sumy oder ein kleiner Angriff auf Sumy, der keinen größeren operativen Zweck hat, aber der dann wieder ukrainische Reserven bindet, Reserven, die die Ukraine brauchen wird oder brauchen würde, um dann einer neuen russischen Offensive im Süden zu begegnen. Und als solches Ablenkungsmanöver könnte auch eine kleinere Offensive oder ein kleinerer Vorstoß durchaus Sinn machen.
Mhm. Genau, weil Sie es angesprochen haben, schauen wir vielleicht direkt nach Saporischschja. Also der Berater des Bürgermeisters von Mariupol, der schreibt bei Telegram, ich zitiere ihn, die Russen konzentrieren sich wieder in der Region und er schreibt, die Russen machen komische Bewegungen. So schreibt er bei Telegram. Helfen Sie uns einmal zu verstehen, was dort gerade passiert.
Es gibt Truppenverlegungen. Das gibt es auch in mehreren Frontberichten, dass Truppen eben aus dem Zentralsektor und Nordsektor rausgezogen werden, dass sie im Süden reinkommen. Die werden dann natürlich in Städten wie Mariupol festgestellt, da meldet die Zivilbevölkerung dann eben Truppenbewegungen. Es gibt Truppenbewegungen raus, also von Einheiten, die in der Ausbildung, in der Neuaufstellung beziehungsweise in der Rotation waren, die im Bereich Mariupol, aber auch Berdyansk vorher stationiert waren, die jetzt hinaufverlegen Richtung Front. Es ist ja so, dass die Russen ihren einfachen Soldaten keinen Heimaturlaub gewähren. Das heißt, wenn Einheiten aus der Front rausgezogen werden, um sich zu ergänzen oder um sich auszuruhen, dann bleiben sie in den besetzten Gebieten in der Ukraine. Und das Wiedereinfließen in die Frontgebiete ist natürlich etwas, was die Ukraine sehr genau beobachtet und wo sie dann auch schließt, dass da etwas kommen könnte. Mhm. Und diese Truppenbewegungen im Süden sind aber von der Quantität, obwohl es schwer festzumachen ist, was sich da bewegt, aber es wenn man alle Einzelberichte zusammensammelt, kann man von etwa 2 Divisionen ausgehen, die hier rumverlegt werden. Das ist dann schon einiges an Kräften und man muss ja davon ausgehen, dass nicht alles, was sich dort bewegt, auch wirklich festgestellt wird und dass viele Meldungen auch nicht an die Öffentlichkeit kommen, beziehungsweise dass das nicht das ganze Bild der Lage ist. Also das könnte durchaus ein Versuch sein, im Süden den Druck auf die Ukraine zu erhöhen und Richtung Saporischschja weiter anzugreifen.
Also wir fassen nochmal zusammen. Bei Sumy Ihrer Einschätzung nach möglicherweise eher ein Ablenkungsmanöver oder eine kleinere Offensive mit dem Ziel, da Ressourcen zu binden. Das Risiko für eine neue Offensive sehen Sie dann eher bei Saporischschja. Jetzt muss man ja aber sagen, die letzte große Offensive, die Russen gestartet hatten, und zwar in der Region Kharkiv, die war ja für die Russen nicht erfolgreich.
Die waren nicht erfolgreich, aber auch da war das Hauptziel, dass man ukrainische Reserven bindet, dass man Verbände bindet, die eben dann nicht in den Osten geschickt werden können, konnten. Also zum Beispiel um Otscheretynje, da hat kurz vor dem Ausbruch dieser zweiten Kharkiv-Offensive hat es einen russischen Durchbruch gegeben. Der hat sich aus ukrainischer Sicht leider ausgeweitet. Die Ukrainer konnten diesen Durchbruch stark verbreitern, weil eben auch unter anderem die Reserven gefehlt haben, die ukrainischen Verteidigungen dort zu verstärken bzw. durch Gegenangriffe den zuerst sehr schmalen und dünnen Einbruch zu beseitigen. Diese Reserven gingen eben nach Kharkiv und in dem Sinn wäre natürlich es logisch oder es wäre zumindest zu denken, dass wenn man eine weitere Offensive aufmacht, dass dann auch ein Ablenkungsmanöver mal dafür sorgen soll, dass ukrainische Reserven, die neu aufgestellt wurden, eben dann auch gebunden werden, damit die Ukrainer dann eben auf diesen Einbruch oder auf einen möglichen Einbruchsversuch nicht adäquat reagieren können.
Wir bekommen dazu eine Frage bei YouTube, die ich gerne an Sie weitergeben würde. Ich glaube, in Teilen haben wir es schon angeschnitten, aber uns fragt jemand, was für ein strategisches Ziel könnte denn diesmal eine neue Offensive Russlands haben und wie realistisch wäre ein russischer Erfolg?
Ja, also die Saporischja-Offensive wurde schon im Frühjahr auch diskutiert als mögliche zweite Stufe der Donbass-Offensive. Putin hat ja im Herbst 2022 vier weitere ukrainische Oblaste annektieren lassen, neben dem Donetsker und Luhansker Oblast auch den Oblast Saporischja und den Oblast Kherson. Kherson ist natürlich schwer zur Gänze zu erobern, weil da der Dnieper im Weg liegt, aber Saporischja und die Stadt Saporischja, die liegen natürlich durchaus in Reichweite. Das Schwergewicht der vergangenen oder der immer noch laufenden Offensive im Donbass war es eigentlich, den Donetsker Oblast vollständig zu erobern und von Osten anzudrücken. Aber es wurde auch von ukrainischer Seite diskutiert, die Russen könnten natürlich durchaus probieren, von Süden entweder als Entlastungsangriff gleichzeitig oder als Folgeangriff, nachdem man die operativen Ziele in Donetsk erreicht hat, dann von zwei Seiten Richtung Saporischja zu operieren. Und es könnte jetzt sein, es ist ja im Süden, jetzt ist es trocken, jetzt ist es Sommer, jetzt ist es heiß. Jetzt sind sozusagen alle Wege, die im Süden viel dünner gestreut sind als im Osten, die sind jetzt fest. Das heißt, logistisch von Nachschub her, von den Transportmöglichkeiten ist man jetzt sozusagen im Optimum, dass man, und da kann es natürlich sein, dass jetzt die Russen dieses Fenster des Sommers nutzen wollen, um im Süden nochmal anzudrücken. Vielleicht auch darauf hoffen, dass die Ukraine Verbände dort rausgelöst hat, um die Front im Osten zu stärken und dass sich hier möglicherweise eine ukrainische Lücke auftut oder schlechter verteidigte Frontabschnitte, die man angreifen kann. Das kann jetzt reinspielen in die Überlegung der Russen, noch vor einer vollständigen Eroberung des Donetsker Oblasts diese Offensive auch anzufangen.
Herr Grasser, ich würde gerne mit Ihnen einmal schauen auf zwei Orte mit großer Symbolkraft, die die Ukrainer nach heftigen Kämpfen aufgeben mussten. Bei dem ersten muss man sagen, wieder aufgeben mussten, und zwar die Ortschaft Uroschaine. Vor knapp einem Jahr hatten die Ukrainer sie zurückerobert. Diese Stadt war gewissermaßen ein Symbol für die erfolgreiche ukrainische Gegenoffensive. Jetzt heißt es von ukrainischen Verteidigungskräften, man hätte sich zurückgezogen. Warum wieder zurückgezogen?
Ja, Robotyne und Uroschenje sind diese Städte, die eben, oder die größeren Ortschaften, die die Ukrainer erreicht haben. Bei Robotyne haben sie ja auch dann im Verlauf der Gegenoffensive auch die russische Hauptlinie kurz durchstoßen, konnten aber dann nicht weiterstoßen und diesen Erfolg auch nicht ausnutzen, weil das Tempo der Offensive da schon viel zu langsam war. Im Grunde haben sie keine strategische oder operative Bedeutung mehr, weil die 2023er Offensive nicht mehr gilt. Das heißt, man kann dort weder aus Uroschenje noch aus Robotyne irgendwohin weiter ansetzen. Das Bittere natürlich für die Ukraine ist, dass Russland, die russischen Truppen, wenn sie jetzt ihre alte Vorpostenlinie komplett wiederherstellen, auch diese durchgezogene lineare Verteidigungslinie mit all ihren technischen Hindernissen wieder instand setzen können, deren Überwindung sehr viel Kräfte gekostet hat. Das Gute an diesen kleinen Zipfeln in die russische Front hinein ist, dass sollte sich die russische Offensive erlahmen und sollte die Ukraine in weiterer Folge, also da reden wir jetzt nicht von diesem Jahr, wahrscheinlich auch nicht von nächsten Jahr, aber der Zeit danach, wieder die Kräfte haben und die Feuerüberlegenheit haben, eine Offensive anzustoßen, dann hätte man schon kleinere Wege tiefer in die russischen technischen Hindernisse hinein und die muss man jetzt aufgeben. Das ist natürlich bitter. Aber im Endeffekt ist es für die Ukraine auch so, dass natürlich diese Vorstöße schwer zu verteidigen waren und dass die ukrainischen Stellungen dahinter natürlich auch stärker ausgebaut sind, weil die hat man ja einen ganzen Winter lang durchgehalten im letzten Jahr schon und konnten jetzt auch in Ruhe ausgebaut werden. Mhm. Das ist natürlich dann auch für die Ökonomie der Kräfte auf ukrainischer Seite wichtig.
Ein zweiter Ort für die Ukraine mit viel Symbolkraft, und zwar weiter südlich am Fluss Dnipro. Da hatten in der Ortschaft Krinki hatten die Ukrainer einen sogenannten Brückenkopf errichtet, also sozusagen eine strategische Einrichtung auf der anderen Uferseite im besetzten Gebiet. Diesen Brückenkopf mussten die Ukrainer jetzt nach monatelangen Kämpfen aufgeben. Was bedeutet dieser Verlust?
Ja, Krinki war die einzige Ortschaft auf der anderen Seite des Dnipro, die man handstreichartig in Besitz nehmen konnte. Und im Zuge dieser der angesprochenen Gegenoffensive 2023 war das mehr ein Ablenkungsmanöver, um russische Reserven dort zu binden. Das Problem ist, das Halten dieses Brückenkopfes hat sich für die Ukraine enorm verlustreich erwiesen. Man muss eben dann Nachschubmunition über den Fluss transportieren und dadurch, dass wir eben von einer Ortschaft reden, die durch befestigte Wege erreichbar ist, konnten die Russen da auch dann für ihre Angriffe Material, gepanzerte Fahrzeuge, Schützenpanzer, Kampfpanzer etc. heranfahren, um mit ziemlich überlegener Feuerkraft anzugreifen. Die Ukraine hatte damals nicht die Möglichkeit, mit weiteren amphibischen Kräften nachzustoßen. Sie hat durch die Sprengung des Kachowka-Staudamms auch viel ihrer Flussschifffahrt verloren. Es gab nicht die Möglichkeit, dort große Kräfte nachzubringen, das auszunutzen. Das heißt, von Anfang an war der Wert dieses Brückenkopfes ja schon fraglich. Bei anderen Inseln im Dnepr-Delta, da hat man diese Inselgruppen als Drohnenstartplätze genutzt, um russische Artillerie aufzuklären. Aber diese Inseln waren ja dadurch, dass sie eben im Sumpfgebiet lagen und nicht entlang von befestigten Straßen, dann auch gegenüber russischen Gegenangriffen abgeschnitten. Da konnte man eben nicht mit Panzern oder gepanzerten Fahrzeugen zum Angriff schreiten. Bei Krinki war das schon der Fall. Mhm. Der General, der das auch verantwortet hat, ist mittlerweile, oder diese Operation um Krinki eingeleitet hat, muss man auch sagen, ist mittlerweile auch entlassen, weil eben viele ukrainische Untergebene ihn hart kritisiert haben, dass er das Leben ukrainischer Soldaten zu stark aufs Spiel setzt und hier zu rücksichtslos agiert. Und ja, da muss man sagen, da ist Krinki leider auch so ein Beispiel, wo der operative Wert dieser Sache begrenzt war und die Opfer, die es gekostet hat, halt relativ hoch.
Meine Kollegin Anne Brühl, die ist aktuell in der Ukraine und zwar in Kiew. Und sie spricht natürlich mit vielen Menschen, die auch verfolgen, was eben an der Front passiert. Und was das mit den Hoffnungen der Ukrainerinnen und Ukrainern macht und wie sich das auf die Stimmung im Land auswirkt, das beschreibt sie so.
Die Stimmung hier ist sehr viel bedrückender, als ich sie noch zuletzt erlebt habe. Diese Leichtigkeit, die es auch im letzten Sommer noch gab, verbunden auch mit Hoffnungen, die findet man hier wirklich im Moment nur noch sehr schwer. Und das hat natürlich auch mit solchen Nachrichten wie denen aus Krinki zu tun. Krinki, das war ja schon ein Symbol. Herr Kressel hat das eben auch schon angesprochen. Diese ukrainische Fahne, die dann eben auf der anderen Seite des Dnipro in Cherson, in dieser Region Cherson geweht hat, dieses Bild, das kennen alle Ukrainer, und in der Tat, diese Aktion, diese militärische Aktion dort, die war mit extrem hohen Verlusten verbunden. Viele ukrainische Soldaten haben dort ihr Leben verlassen und natürlich machte die Aufgabe von Krinki und dieser hohe Verlust das alles nur noch bitterer. Ich finde es relativ bemerkenswert, dass Präsident Zelensky heute versucht, einen anderen, erfolgreicheren Punkt hervorzuheben. Er ist ja im Moment in England und er hat betont, wie erfolgreich es die Ukraine doch geschafft hat, diese Offensive da auf Kharkiv zurückzuschlagen, auch mit westlichen Waffen, die die Ukraine ja in diesem ganz speziellen Fall dem Angriff auf Kharkiv, auch im Grenzgebiet, auch auf russischer Seite einsetzen kann. Zelensky weiß genau, er braucht die Unterstützung der Bevölkerung. Diese Stimmung im Land, die ist wichtig für ihn. Für diese Unterstützung, die er im Moment noch hat, braucht er auch militärische Erfolge. Und dafür kämpft er eben jetzt um noch mehr westliche Unterstützung, weil diese Erfolge sonst nicht möglich wären.
Jetzt attackieren die Russen ja längst nicht nur militärische Ziele, sondern auch zivile und die Infrastruktur. Und eine Konsequenz ist, dass der Strom im Land immer knapper wird. Wie gehen die Menschen in der Ukraine damit um?
Ja, viele hier haben sich mit der Situation arrangiert und das finde ich tatsächlich wirklich erstaunlich. Ich bin seit Kriegsbeginn jetzt zum 7. Mal da, war auch in diesem ersten Kriegswinter, wo es ja auch schon diese massiven Angriffe auf die Infrastruktur gab hier. Und damals gelang es den Ukrainern wirklich, diese Schäden relativ schnell zu beheben, auch in Großstädten wie Kiew oder Kharkiv. Aber jetzt ist eben das ganze Land, alle Regionen vom Osten bis ganz tief in den Westen betroffen. Es gibt einen staatlichen Plan, wonach jeden Tag der Strom abgestellt wird. Mal ist das für 4 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden. Da sind auch private Haushalte und Industriebetriebe gleichermaßen betroffen. Organisiert wird das alles vom staatlichen ukrainischen Energieunternehmen. Die Menschen hier, wie gesagt, die arrangieren sich damit. Der Sound dieses Sommers hier in diesem Land ist das Geräusch von Generatoren. Da wird natürlich priorisiert. In Privathaushalten läuft da vielleicht der Kühlschrank, der Mobilfunk ist betroffen, in den Hochhäusern gehen die Aufzüge nicht. Das ist problematisch für alte, kranke Menschen, für Familien mit kleinen Kindern. Manchmal funktionieren Dinge einfach auch nicht wie geplant. Hier in Kiew gibt es ein 47-stöckiges Hochhaus. Da ist in 30 Apartments seit Dienstag der Strom einfach nicht mehr angesprungen. Also das ist ein Riesenproblem. Die Ukraine sagt nicht, und zwar aus strategischen Gründen nicht, wie groß die Schäden an der Infrastruktur sind. Die russischen Angriffe auf diese Infrastruktur hier im Land, die gehen ja auch unvermindert weiter. Und viele Menschen blicken schon mit Sorge auf den herannahenden Winter, der ja irgendwann kommen wird.
Anne, ein weiteres großes Problem, das die ukrainische Armee hat, ist das Problem, Soldaten zu finden. Und sie hat eben auch mit Deserteuren zu kämpfen, also Soldaten, die sozusagen Fahnenflucht begehen. Jetzt gibt es eine Meldung vom Wochenende, dass der ukrainische Grenzschutz einen Mann erschossen hat, der über die Grenze zur Republik Moldau fliehen wollte. Welche Informationen hast du dazu?
Ja, das war eine Gruppe von 4 Männern. Dieser Fall hat sich am Wochenende ereignet in der Region Odessa, wo wohl 4 Männer, die in der Grundausbildung waren, versucht haben, mit dem Auto in die Republik Moldau zu gelangen. Sie wurden vom Grenzschutz gestoppt, kontrolliert. Offenbar gab es einen Angriff, so stellt das der Grenzschutz dar. Jemand hat versucht zu fliehen, dann gab es eben diesen Toten. Dieser Fall wird untersucht und sorgt natürlich hier für große Aufmerksamkeit. Diese Region in Odessa Richtung Moldau, das ist sozusagen das Schlupfloch, das ist keine EU-Außengrenze. Da versuchen wirklich viele ukrainische Männer im Moment durch die Wälder, auch durch Flüsse eben nach Moldau zu gelangen. Das Verteidigungsministerium hat sogar gesagt, das sind Dutzende jeden Tag, die das im Moment versuchen. Und das steht natürlich im Zusammenhang mit diesem Mobilisierungsgesetz, das seit früher gilt. Und da gibt es gewisse Fristen. Eine davon ist jetzt Mitte Juli ausgelaufen. Zwischen Juni und Juli hatten alle Männer zwischen 25 und 60, die sich ja nach diesem Gesetz registrieren lassen müssen, dazu die Möglichkeit. Da haben sich 4,6 Millionen Männer gemeldet, aber eben 94.500 nicht. Das sind Zahlen vom Verteidigungsministerium. Und dazu gibt es eben auch nicht die Möglichkeit, den Kriegsdienst zu verweigern. steigern. Und das wird ja hier auch von vielen kritisiert. Und das größte Problem für die Ukraine, die sich ja nun in diesem blutigen Angriffskrieg von russischer Seite aus befindet, ist, dass mittlerweile immer mehr Menschen in diesem Land auch Verständnis für diese Menschen haben. Es gibt eine aktuelle Umfrage, eine repräsentative Umfrage aus dem Juni. Da lautete die Frage, ist es eine Schande, sich dem Militärdienst zu entziehen? Und diese Frage haben 46,1% der Ukrainer mit Nein beantwortet. Ja, haben nur 29% gesagt. Und ein Viertel hat da gesagt, diese Frage ist schwierig zu beantworten.
Zurück zur militärischen Lage in der Ukraine und zu unserem Experten Gustav Gressel. Wie ihr eben gehört habt, viele Menschen in der Ukraine hatten Hoffnung auf eine Wende im Krieg, eben durch die Lieferung weiterer westlicher Waffen. Kommen die doch nicht so an wie versprochen?
Die kommen schon an. Das Problem ist, es wurde auch nicht so viel versprochen, dass man eine Trendwende im Krieg vornehmen könnte. Das, was aus den USA kam, das, was die Europäer versprochen haben, das reicht, um die Ukraine durch dieses Jahr zu bringen. Aber die große Frage ist natürlich, was passiert mit den amerikanischen Präsidentenwahlen? Mhm. Wenn man sich anschaut, wie Trump sich äußert, und er ist zurzeit der aussichtsreichste Kandidat für das Präsidentenamt, dann ist da natürlich über allen ein großes Fragezeichen. Mhm. Und diese Ungewissheit schwingt natürlich auch mit.
Genau, uns fragt dazu nämlich gerade jemand bei YouTube, und zwar Gary, wie groß wird der Druck auf die Ukraine erst sein, wenn Trump, sollte er im November wiedergewählt werden, alle Hilfen einstellt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Leider befasst man sich mit der in Europa zu wenig. Also rein finanziell kann man es auffangen. Die Ukraine bekommt ja jetzt einen Kredit, da ist, sind die Zinsen auf russisches Staatsvermögen, werden eingezogen, werden als Basis oder als Grundsicherung genommen für einen Kredit über 50 Millionen US-Dollar, der Ukraine zur Verfügung gestellt wird. Das sozusagen, wenn man sich anschaut, das Hilfspaket der Amerikaner für dieses Jahr war 62 Milliarden US-Dollar. Da kommen wir mit der Finanzhilfe in etwa mit, wenn so die anderen Staaten ihre Hilfe nicht verringern, so wie Deutschland das zum Beispiel jetzt vorhat. Die andere Frage ist natürlich, was kriegt man dafür? Viele sehr kritische Punkte auf der Einkaufsliste der Ukrainer werden in den USA hergestellt. Denken wir an Patriot-Raketen. Ohne Munition für diese Fliegerabwehrsysteme würde die Luftverteidigung der Ukraine zusammenbrechen sehr schnell. Das zweite ist etwa Munition für die HIMARS und M270-Raketenwerfer. Stinger. Auch da sind die Ukraine vor allen Dingen auf die Amerikaner angewiesen. Da ist es die Frage, schaffen wir es, in den letzten Tagen der Biden-Administration Lieferverträge mit den Amerikanern einzutüten, die uns erlauben würden, dann zumindest diese Munition zu kaufen? Oder hält Trump dann auch alle Zügel in der Hand und wir haben, und das ist auch in dieser kurzen Zeit nicht mehr organisierbar oder nicht mehr baubar in Europa, keinen Ersatz für die amerikanischen Systeme. Mhm. Das ist die Krux, vor der wir stehen, und leider ist in Europa hier die Stimmung Augen zu und durch. Man plant wenig voraus, es gibt keine Verkaufsgespräche oder keine Gespräche vorab, wie man durch Verträge, aus denen Trump schwer rauskommt oder nur zu hohen Vertragsstrafen rauskommt, die militärische Unterstützung für die Ukraine über die nächsten Jahre so sicher wie möglich gestaltet.
Mhm. Herr Gressel, jetzt haben wir über sozusagen Kriegsgerät, militärisches Gerät gesprochen. Uns fragt jemand noch nach den Soldaten, und zwar Norbert. Könnt ihr etwas dazu sagen, zu den aktuellen Zahlen der Verluste bei Russland und der Ukraine? Mittlerweile müssten die doch immens sein, schreibt Norbert.
Die sind immens. Die Zahlen sind alle geheim. Das heißt, man kann sie im Grunde nur schätzen. Auf der russischen Seite, ja, da gibt es, wenn man sich anschaut, die westlichen Nachrichtendienste, es gibt erstens mal den Angaben des ukrainischen Generalstabs mit, ich glaube, wir sind jetzt bei fast 570.000 ausgefallenen russischen Soldaten, also entweder tot oder schwer verwundet. Westliche Geheimdienste schätzen die Gesamtzahl der russischen Schwerverluste, also tot oder schwer verwundet, zwischen 450 und eben den besagten 550.000 Mann ein. Auf der ukrainischen Seite ist die Zusammensetzung ein bisschen anders. Die Ukrainer sind, was ihre Verwundeten angeht, sorgsamer. Das heißt, es kommen mehr Soldaten zurück. Das Problem ist, der Anteil an Schwerverwundeten oder nicht mehr für den Frontdienst einsatzfähigen Soldaten ist sehr hoch. Auch dort muss man davon ausgehen, dass wir bei einer Größenordnung von deutlich über 300.000 Ausfällen liegen, davon aber ein viel geringerer Prozentsatz Tote. Wie gesagt, das sind zum Teil Schwerverwundete, zum Teil werden sie auch für andere militärische Ausgaben, also zum Beispiel zu Drohnenpiloten umgeschult oder für andere Aufgaben eingesetzt, wo man etwa mit fehlenden Gliedmaßen oder anderer körperlicher Beeinträchtigung durchaus noch arbeiten kann, gelingt aber nur in gewissen Fällen. Und das Problem ist natürlich auch, Schwerverwundete kann ich nicht mehr einsetzen. Und das eben vor dem Hintergrund natürlich auch die weitere Mobilmachung und die Wiederaushebung von wehrfähigen Männern. Das Problem natürlich, desto weiter der Krieg dauert, die wirklich motivierten Ukrainer, die meldeten sich zu Beginn des Krieges freiwillig, desto weiter der Krieg dauert, desto länger sich das zehrt, desto stärker natürlich ist der Prozentsatz derer, die im Grunde nicht wollen und gezwungen werden müssen.
Herr Gressel, lassen Sie uns gleich gerne noch einmal auf die russischen Truppen schauen. Vorher möchte ich gerne noch eine Frage an Sie weitergeben, die wir bei YouTube bekommen haben. Und zwar fragt uns jemand nach den F-16-Kampfjets. Da von mir vielleicht noch mal ergänzt, also die NATO hat sich in der vergangenen Woche zu einem Jubiläumsgipfel getroffen in Washington. Da wollte man 75 Jahre NATO feiern. Auf dem Gipfel wurde natürlich aber auch über weitere Unterstützung für die Ukraine gesprochen. Und es hieß, die F-16-Kampfjets, die seien bereits auf dem Weg in die Ukraine. Der User fragt uns, wann die eingesetzt werden. Haben Sie Erkenntnisse darüber, wann und wo die zum Einsatz kommen?
Auch das unterliegt der Geheimhaltung aus sehr verständlichen Gründen. Die F-16 würden ja sofort, oder Russland würde sofort versuchen, diese anzugreifen. Das Problem ist, die F-16 sind zwar auf dem Weg, aber es ist zurzeit quasi eine Handvoll oder zwei Hände voll F-16, die diesen Sommer in der Ukraine eintreffen werden. Das ist natürlich von der Quantität weit zu gering. Da gestaltet sich die Lieferung schwierig. Die Pilotenausbildung steht in der Zeitung, aber das größere Problem ist die Ausbildung der Bodencrews. Die F-16 sollen ja von verschiedenen Flugplätzen aus starten. In jedem dieser Flugplätze muss ich die gesamte Logistik, die Mechanik umstellen. Die F-16, wenn sie, und das ist die amerikanische Bedingung für die Lieferung, dass sie nicht mehr für Wartungsarbeiten auf das Territorium von NATO-Staaten zurückgeführt werden darf, dann müssen natürlich die Ukrainer wirklich alle Wartungsarbeiten, auch die komplexeren, in der Ukraine selber vornehmen. Ich hoffe, es geht jetzt schneller, weil die Biden-Regierung vor 2 Wochen entschieden hat, dass amerikanische Contractors, also Vertragsunternehmen des Verteidigungsministeriums, doch in der Ukraine arbeiten können. Und diese Vertragsunternehmen sind halt meistens für Logistik, für Materialerhaltung zuständig. Und das wäre natürlich gerade dann für den Flugbetrieb dieser Flugzeuge enorm wichtig, wenn sie hier dann auch Techniker der Herstellerfirma beziehungsweise schon mit dem Flugzeugmuster vertraute Techniker hätten, die vor allen Dingen in der Anfangsphase diesen Wartungsarbeiten über die Schulter schauen könnten. Aber wie gesagt, die Einführung der F-16 gestaltet sich schleppend und das werden erst im Herbst und Winter ein bisschen mehr. Wofür die eingesetzt werden? Vermutlich in der ersten Phase hauptsächlich zur Ergänzung der bodengestützten Fliegerabwehr. Die Ukraine ist viel zu groß, um sie flächendeckend mit bodengestützten Systemen zu schützen. Wir haben das in vergangenen Angriffswellen, etwa bei der, die das Kinderkrankenhaus in Kiew erwischt hat, auch gesehen, dass die russischen Cruise Missile, also die Marschflugkörper in der Ukraine, zum Teil große Schleifen fliegen, um Gelände auszunutzen, um Täler auszunutzen, um sich um die ukrainischen Radargeräte, die bodengestützten Radargeräte herumzuschummeln. Und da ist natürlich ein Jagdflugzeug, ein Abfangjäger ideal. Er schaut mit seinem Radar von oben herunter auf diese Täler, Er ist mobil, er ist nicht an einen festen Aufstellungsort gebunden. Das heißt, er kann auch diese Ausreißer einfangen. Und das dürfte zumindest in der ersten Phase die Hauptaufgabe dieser F-16 werden.
Herr Gressel, dann schauen wir vielleicht nochmal auf die russischen Truppen, auch mit Blick auf eine mögliche neue russische Offensive. Wir haben in den vergangenen Wochen ja mehrfach darüber gesprochen, dass offenbar auch den Russen die Reserven aufgehen und an der Front teilweise mittlerweile auch ungepanzerte Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Also Materialmangel auf der einen Seite, aber offenbar dann an der Front ja doch einigermaßen erfolgreich. Wie funktioniert das?
Ja, das Problem ist, Materialmangel gibt es auf beiden Seiten. Also wir sehen das auf der russischen Seite und da wird natürlich in der Presse mehr geschrieben, weil die wir sozusagen auch auf der ukrainischen Seite die Geheimhaltung da eher wahren wollen. Aber die Russen haben zurzeit eine Knappheit, vor allen Dingen bei den gepanzerten Transportfahrzeugen, also Mannschaftstransportpanzer, Schützenpanzer. Wir sehen das gerade im Norden in ihrer zweiten Kharkiv-Offensive, wo sie immer weniger auf dieser Fahrzeuge zum Einsatz bringen. Sie adaptieren zum Teil ihre Taktik, dass sie zum Beispiel Gleitbomben einsetzen, um die Ukrainer in besonders tiefe Schutzbunker zu zwingen. Und aus Schutzbunkern, die sehr tief eingegraben sind, komme ich nur langsam raus, weil ich einen längeren Weg habe, und versuchen diese Zeitgewinn zu nutzen, indem ich dann zu Fuß Infanterie in die ukrainischen Stellungen bringe und so quasi in die ukrainischen Linien einsickern. Wenn die Ukrainer aus ihren tiefen Schutzstellungen rauskommen, dann ist sozusagen die Verzahnung schon hergestellt, dann ist die russische Infanterie schon in den eigenen Gräben, dann gibt es einen Nahkampf, der mal so ausgeht. Wir sehen auch zum Beispiel bei den Artillerieläufen, auch da hat Russland Fertigungsprobleme, auch da hat Russland Nachschubprobleme. Es kriegt da eine nicht unerhebliche Anzahl von Artilleriewechselläufen aus Nordkorea. Nichtsdestotrotz werden Gleitbomben auch als Ersatz für Artillerie, die aufgrund von kaputtem Gerät nicht schießen kann, eingesetzt. Das Problem aus ukrainischer Sicht ist natürlich, dass man mit sehr ähnlichen Problemen zu kämpfen hat. Gepanzerte Transportfahrzeuge sind seit Tag 1 des Krieges und vor allen Dingen natürlich seit der Generalmobilmachung auf der ukrainischen Seite, auch auf der ukrainischen Seite Mangelware. Schützenpanzer hat man weniger nachbekommen als Kampfpanzer. Auch da besteht auf der ukrainischen Seite ein größeres Problem. Artilleriemunition ist ist trotz aller Bemühungen, trotz der tschechischen Munitionsinitiative immer noch knapper auf der ukrainischen Seite als auf der russischen Seite. Man hat jetzt natürlich deutlich aufgeholt, aber die Feuerüberlegenheit ist immer noch da auf der russischen Seite. Und das ist natürlich dann ein Problem für die Ukrainer, zudem natürlich die weitere Mobilmachung, die Leute, die mobil gemacht wurden, und das ist mittlerweile schon eine erhebliche Anzahl, also das ist kein zahnloses Gesetz, muss man schon sagen, aber die befinden sich alle noch in Ausbildung und die ukrainische Ausbildungsinfrastruktur ist begrenzt, die werden konsekutiv ausgebildet, das heißt ausgehoben, ausgebildet, an die Front geschickt, bis in nennenswerten Größen neue Soldaten in einsatzbereiten Verbänden an der Front erscheinen, sind wir im Herbst. Und bis dahin ist natürlich auch die Personalsituation in weiten Teilen der ukrainischen Armee sehr angespannt. Und der Mangel an Infanterie ist auch auf ukrainischer Seite ein großes Problem.
Jetzt stellt uns ein User bei YouTube die ganz große Frage, und zwar, wie lange wird dieser Krieg noch dauern? Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen möchten. Vielleicht versuchen wir es eine Nummer kleiner. Was glauben Sie denn, wie wird dieser Krieg in den kommenden Wochen und in den nächsten Monaten aussehen?
In den nächsten Monaten wird die russische Offensive weitergehen. Also Russland hat noch Material, Russland hat Personal. Russland will auch den Sommer für Offensivtätigkeiten nutzen und die Ukraine wird so schnell nicht in die Gelegenheit kommen, eine Gegenoffensive auch wirklich zu starten. Wir haben ja schon vorhin gesprochen über diese kleinen russischen Einbrüche. Die Ukraine hat zurzeit nicht das Gerät, nicht die Munition und nicht die Reserven, diesen kleinen Einbrüchen, solange sie noch dünn und schmal sind, in die Flanke zu fallen und sie durch Gegenangriffe wieder zu bereinigen. Und solange man für diese kleinen Gegenangriffe nicht die Kräfte hat, ist eine Gegenoffensive auch nicht drin. Viel hängt von der amerikanischen Präsidentschaftswahl ab. Putin erhofft sich natürlich, dass er da einen günstigen Ausgang und dann einen Deal mit den Amerikanern zu Putins Bedingungen. Falls das nicht so ausgeht, dann wird der Krieg natürlich weitergehen. Russland hat trotz aller materieller Einschränkungen noch materielle Reserven, den Krieg fortzusetzen, etwa bis 2026, 2027. Dann ist davon auszugehen, dass zumindest, wenn Russland in der Offensive bleibt, und durch diese Offensive kommen natürlich die hohen Verluste an Menschen und an Material, dass es dann auf der Materialseite wirklich gröbere Probleme kriegt. Russland kann den Krieg natürlich noch in die Länge ziehen, indem man die Offensive einstellt und sagt, wir beschießen jetzt einfach die Ukraine und die ukrainische Zivilbevölkerung so lange, bis die mürbe sind. Das kann man auch noch länger durchhalten. Die andere Frage ist, wie es weitergeht. Sollte Trump nicht gewählt werden? Wie verhält sich die nächste demokratische Administration? Ist es wirklich Biden? Ist es jemand anderer? Werden die Hilfen nochmal hochgekurbelt, gerade in den USA? Gäbe es in der materiellen Unterstützungsmöglichkeit für die Ukraine noch deutlich Raum nach oben? Und dann wäre es natürlich auch so, dass die Ukraine etwa 2027 wieder in die Lage versetzt werden könnte, die Russen auch offensiv unter Druck zu setzen. Und sollte das gelingen, sollte so eine Offensive in eine Phase kommen, wo die Materialprobleme auf der russischen Seite größer werden und nicht behebbar scheinen, dann könnte das durchaus auch dazu führen, dass Putin sich bereit erklärt, zu Bedingungen verhandeln, die nicht seinen maximalen Forderungen entsprechen. Aber wie gesagt, da reden wir jetzt von 2027, 2028. Bis dahin ist ja noch viel Zeit und bis dahin muss vor allen Dingen der Westen noch viele Hausübungen machen und besonders mit Hinblick auf November sich die Europäer auch zusammenreißen. Es geht hier in diesem Krieg auch um die Sicherheitsordnung in Europa und das ist alles nicht trivial für die Zukunft unserer eigenen Länder. In dem Sinn erwarte ich mir jetzt, dass aus Europa auch deutlich mehr kommt und nicht nur immer die amerikanischen Zeitungen aufgeschlagen wird und gerätselt wird, was dort in den nächsten Wochen jetzt passiert.
Ja, soweit die Analyse von Militärexperte Gustav Gressel. Russlands Armee, die rückt in der Ukraine also an einzelnen Frontabschnitten vor, obwohl gepanzerte Transportfahrzeuge, etwa Schützenpanzer, knapp sind. Und das liege an der angepassten Taktik von Russlands Truppen, die jetzt vermehrt Gleitbomben einsetzen, so unser Experte. Dadurch würden ukrainische Soldaten besonders tief in ihre Schutzbunker gedrängt, aus denen sie nur langsam wieder herauskämen. Und das bedeutet einen Zeitgewinn, den die Russen nutzen würden, um mit ihrer Infanterie in die ukrainischen Stellungen einzusickern, so nennt es Herr Gressel, und einen Nahkampf zu erzwingen. Gustav Gressel glaubt, dass diese russische Offensive in den nächsten Monaten weitergehen wird. Eine zeitnahe Gelegenheit für eine Gegenoffensive der Ukraine gäbe es aktuell nicht. Wo genau was passiert entlang der Front, das zeigen wir euch jede Woche mit aktuellen verifizierten Bildern und Karten. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Donnerstag um 19.30 Uhr unser Ukraine-Update auf YouTube und in der ZDF-Heute-App. Schön, dass ihr heute reingehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.